Ich lese den Abschnitt, der der Bibelarbeit von Norbert Rose zugrunde liegt, und zwar Sprüche 22, Vers 17 bis 29. Neige deine Ohren und höre die Worte von Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre, denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst. Lass sie miteinander auf deinen Lippen bleiben, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn. Erinnere ich daran heute gerade dich. Habe ich's dir nicht mannigfach aufgeschrieben als Rat und Erkenntnis, um dir kundzutun zuverlässige Worte der Wahrheit, damit du rechte Antwort geben kannst dem, der dich gesandt hat? Beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Geringen nicht im Gericht. Denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Betrüger bedrücken. Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Sei nicht einer von denen, die mit ihrer Hand haften und verschulden, Bürge werden. Denn wenn du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen. Verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Siehst du einen Mann behende in seinem Geschäft, der wird Königen dienen, geringen Leuten wird er nicht dienen. Danke, lieber Vater, für diesen Tag und auch jetzt für die Bibelstunde. Danke, dass wir in deinem Namen unter den gegebenen Umständen unter deinem Wort zusammen sein dürfen. Und wir denken jetzt auch an dein Volk Israel, die verfolgte Gemeinde und unser Volk. Schenke doch noch einmal eine Umkehr zu dir hin. Wir beten gemäß deinem Wort auch für unsere Obrigkeit und die Regierungsbildung. Wir bitten dich, Herr, dass du in Vollmacht durch deinen Boten Norbert Rose mit uns redest. Öffne du unsere Herzen und lass dein Wort gewirkt durch den Heiligen Geist ankommen. Amen.
Wir haben es in diesem Abschnitt mit einer neuen Struktur, mit einem neuen Abschnitt in diesem Buch der Sprüche zu tun. Das müssen wir am Anfang gleich sagen, denn ich werde heute Abend vor allem über diese ersten vier Verse 17 bis 21 sprechen. Und dieser nächste Abschnitt von Vers 22 an gehört eigentlich schon zu einem viel größeren Abschnitt, der erst mit Ende Kapitel 24 endet. Wir haben es hier mit einem mit einer Sprüchesammlung zu tun, die eigentlich neu ist. Wir haben das vielleicht gehört, und wer eine andere Übersetzung hat, der hat dieses mannigfaltig, habe ich es nicht mannigfaltig geschrieben, in seiner Übersetzung gar nicht gefunden. In anderen Übersetzungen heißt es nämlich, habe ich es nicht 30-fach geschrieben. Da steht die Zahl 30, die man auch anders übersetzen könnte, aber hier ist es unter Umständen etwas ganz Wichtiges, um das zu verstehen, nämlich dass mit Kapitel 22 ein neuer Abschnitt beginnt, bis Ende Kapitel 24, dass hier eine neue Variante von Sprüchen auftaucht, die nicht zu den Sprüchen Salomos selbst gehören, sondern von irgendwo anders her kamen. Das werden wir gleich auch noch sehen. Und dass es tatsächlich um 30 Sprüche, um 30 Einheiten geht, die man in den Kapiteln 22 bis 24 tatsächlich auch sehr deutlich ausmachen kann. Also deswegen werden wir nicht die ersten tatsächlich Spruchweisheiten heute Abend ansprechen, sondern wir werden die ersten Verse ein wenig ansehen, diese Verse 17 bis 21, und müssen zu Beginn noch einmal daran erinnern, was wir alle paar Kapitel schon gesehen haben, nämlich zu der Frage, worum geht es eigentlich bei den Sprüchen? Welche Bedeutung, welchen Sinn haben diese Sprüche Salomos für uns? Auch wenn diese hier möglicherweise nicht von ihm selbst stammen und geschrieben sind, gehört es ja zum Buch der Sprüche Salomos. Geht es einfach nur um moralische Sprüche? Geht es nur um so sonderbare Worte, die uns ein wenig den roten Faden im Leben zeigen sollen? Geht es um ein Leben nach den Ordnungen Gottes, nach dem Gesetz? Sind das lauter wie wir heute vielleicht sagen würden, Kalenderweisheiten, wie es sie ja auch in jedem Postkartenladen zu kaufen gibt. Also irgendwelche tiefsinnigen oder weniger tiefsinnigen Spruchweisheiten, die man sich an die Wand hängen kann. Sprüche fürs Poesiealbum, wenn man da irgendwas sucht oder etwas Ähnliches. Manche verstehen diese Sprüche so. Als ein Anhängsel zum Alten Testament, zu einem mehr oder weniger überflüssigen Buch, das man nicht wirklich kennen muss, nicht lesen muss, das man auch übergehen könnte. Und die Formulierungen, vor allem die Formulierungen im Deutschen, in dieser deutschen Übersetzung, die klingen ja auch schon so. Wenn Sie nur diese beiden ersten Verse nehmen, wenn es heißt, neige dein Ohr, höre die Worte, nimm zu Herzen, denn lieblich ist's. Ja, das klingt schon nach Poesiealbum, das klingt wie eine Dekoration unserer Frömmigkeit. Das kann man nehmen oder auch nicht, das kann man sich anschauen oder auch lassen. Lieblich ist, was heißt denn lieblich? Lieblich heißt im eigentlichen Sinn, dass hier ein sehr, sehr wichtiges Wort steht, dass hier ein großer Reichtum ist, der unser Leben ist, richtig wertvoll macht. Das ist etwas Besonderes. Das meint dieses Wort, lieblich ist's. Lieblich ist, wenn du sie im Sinn behältst. Also nicht Dekoration für unsere Frömmigkeit, sondern diese Worte hast du zu hören. Diese Worte gehören zu dem, was unser Leben ausmachen soll und ausmachen kann. Diese Worte entscheiden über Leben und Tod, haben wir an anderen Stellen schon gesehen in diesem Sprüchebuch. Diese Worte führen zum Leben, wenn du sie hörst. Und diese Worte, an manchen Stellen heißt es auch führen zum Tod, aber wir könnten zumindest sagen, diese Worte führen am Leben vorbei, wenn du sie nicht beachtest. Sie führen in die Irre, sie führen irgendwo hin, aber nicht dahin, wo du eigentlich hingehörst und hin sollst und vielleicht auch hin willst. Darum haben wir diese Worte zu hören. Und wenn wir sie ignorieren, dann fehlt uns etwas. Also bei allen vielleicht sehr, sehr leichten oder dekorativen Übersetzungen, die wir haben, sollte uns das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier wirklich um lebenswichtige und sehr, sehr tiefe und wesentliche Formulierungen und Weisheiten geht. Also nicht um Sprüche, sondern Sprichworte oder Spruchworte. Worte oder Weisheiten fürs Leben, wie auch immer wir das nennen wollen, aber nicht das, was man im Deutschen so unter Sprüche versteht. Ein Teil der Heiligen Schrift, sie gehören zu unserer Bibel, sie gehören zu dem Wort Gottes, zu dem, was von Gott eingegeben ist, und darum lesen wir auch diese Sprüche, die wir zu hören haben. Und in allem geht es immer um die Frage, wie kommt man zur Erkenntnis der Wahrheit? Spätestens bei dieser Formulierung verstehen wir, es geht hier nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern tatsächlich immer um die Frage, wie finden wir den Weg zur Erkenntnis? Schon bei dem Wort Erkenntnis oder Weisheit oder Wahrheit müssten wir eigentlich sagen, wir können das fast nicht beschreiben, was das denn ist. Was ist denn Wahrheit? Was ist denn wirkliche Weisheit? Was ist denn echte Erkenntnis? Und bevor wir sagen können, was das ist, haben wir hier schon den Weg, von dem es heißt, dieser Weg wird euch dahin führen, zur Erkenntnis und zur Weisheit und auch zur Wahrheit. Man könnte natürlich ganz einfach sagen, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir auch Erkenntnis der Weisheit und der Wahrheit. Dann reicht uns das ja eigentlich schon. Wir könnten uns zurücklehnen und sagen, der Heilige Geist, der uns ja gegeben ist, der reicht eigentlich schon. Aber wenn Sie dann Ihren normalen Alltag sehen oder wenn Sie sich einmal beobachten, wie Sie Ihre Zeitung lesen oder wie Sie abends die Nachrichten anschauen oder wie Sie mit anderen, vielleicht mit Kollegen, mit Studienkollegen oder mit Arbeitskollegen auch ins Gespräch kommen über ganz, ganz aktuelle Fragen, dann merken Sie, das ist ein Dschungel, in dem Sie sich bewegen, wo Sie nicht einfach sagen können, macht alles nichts, ich habe den Heiligen Geist, ich weiß auf alle Fragen eine Antwort. Sondern, dass wir uns in diesem Dschungel bewegen, durch diesen Dschungel irgendwie zurechtfinden müssen und dass es gar nicht so leicht ist, bei all den Informationen, bei all den Eindrücken, Meinungen, Trends, bei den ganzen Irrlichtern, die es da um uns herum gibt, tatsächlich auch die richtigen Formulierungen, die richtigen Wahrheiten zu finden und das dann auch zu sagen. Erkenntnis und Weisheit ist eben mehr als viele Informationen zu haben. Die Wahrheit zu kennen heißt nicht, dass man viel weiß über alle möglichen Dinge, sondern das ist ein Blick für eine ganz, ganz andere Wirklichkeit. Wenn es um die Erkenntnis der Wahrheit geht, dann geht es immer um die Dinge, die wir von uns auch aus nicht wissen können, die wir von uns aus auch nicht erkennen können, für die wir einen besonderen Zugang brauchen. Und ich bin ganz sicher, die meisten von uns wissen das noch, wie lange sie um diesen Zugang gerungen haben, nach diesem Zugang gesucht haben und auch, vielleicht wenn sie auch viel älter sind als ich, mit mir zusammen sagen werden, wir wissen ja längst noch nicht alles. Da sind noch so viele Fragen offen. Wir brauchen noch so viel mehr von dieser Weisheit und Erkenntnis, bis wir wirklich verstanden haben, was es da alles zu verstehen gibt. Also nicht viel Wissen, sondern es geht um Erkenntnis der Wahrheit. Es geht um eine ganz andere Weisheit als die Weisheit von Menschen. Und diese Sprüche sagen uns das immer wieder, nur die Gottesfurcht führt auf diesen Weg der Weisheit. Und Gottesfurcht haben wir zu lernen. Gottesfurcht heißt nicht Angst vor ihm, sondern Gottesfurcht heißt, dass wir im rechten Verhältnis zu ihm stehen. Gott ist Gott. Gott ist der Ewige. Gott ist der Unsichtbare. Und ich bin ein kleiner Mensch, der wenig Ahnung hat, der wenig sehen kann, der nicht alles vor Augen und nicht alles in Händen hält, sondern dieses Ungleichgewicht zu sehen. Gott ist Gott, ich bin ein kleiner Mensch. Und die Gottesfurcht fängt da an, wo ich einen Respekt behalte vor dem, was ich alles nicht weiß, was ich alles nicht sehen kann, dass ich meine Grenzen kenne, dass ich verstehe, dass mein Wissen nicht nur lückenhaft ist, sondern dass mein Wissen vor allem aus Lücken besteht. Also nicht nur, dass hier und da noch eine kleine Lücke wäre, die ich auch noch füllen müsste, sondern dass mein Wissen vor allem aus Lücken besteht. Und dass das wenige Wissen, was wir haben, eher die Lücken darstellt von dem vielen, was wir alles noch nicht wissen. Wir wissen nur sehr, sehr wenig. Wir wissen zwar, was wir wissen, das ist ja nicht schwer zu verstehen. Das, was ich weiß, das weiß ich. Und manche haben schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das waren sehr kluge Leute, die das gesagt haben. Wir wissen, was wir wissen aber nicht, was wir alles noch nicht wissen. Das ist verrückt. Wir können noch nicht einmal sagen, was wir alles nicht wissen, was alles noch im Verborgenen liegt. Wir können das nur ahnen, was da alles ist. Das heißt, den riesengroßen Umfang unseres Nichtwissens kennen wir noch gar nicht. Und wenn wir das ein wenig verstehen, dann verstehen wir das Grundproblem von allem Wissen, von aller Wahrheit, von aller Erkenntnis. Und das gilt bis heute. Das ist das Problem, das die Erkenntnistheoretiker immer wieder versuchen, uns irgendwie zu vermitteln. Die alten Philosophen waren das. Mit Sokrates, der hat es gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Sokrates war ja kein Dummkopf, sondern für seine Zeit wusste er erstaunlich viel. Und wenn wir diese Linie weiterziehen, dann lernen wir, dass auch die moderne Philosophie kaum einen Schritt weiter ist als die ganz alten, nämlich wenn sie sagen, alles, was wir zu wissen behaupten, ist in Wirklichkeit nicht Wissen, sondern Vermutung. Ganz wichtig. Bei all den Diskussionen, die wir führen, alles, was man heute angeblich weiß, alles, wo manche Wissenschaftler sagen, das hat die Wissenschaft festgestellt, das wissen wir einfach. Da sagen andere Philosophen, die sich mit diesen Erkenntnistheorien beschäftigen, all unser Wissen, alles das, was wir zu wissen glauben, ist reine Vermutung. Wir wissen nicht, sondern wir vermuten, dass wir etwas wissen. Es ist eine Ahnung, die wir haben. Die Wissenschaft hat nicht festgestellt, sondern die Wissenschaft hat Theorien gebildet. Und da haben wir nun manche ganz große Theorien. Wir haben auch manche Theorien, die haben einen Alleinvertretungsanspruch. Zum Beispiel die Theorie der Evolution. Die hat schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, einen Alleinvertretungsanspruch. Und neben dieser Theorie gibt es auch die Theorie des Kreationismus, also der Schöpfungslehre, die man daneben auch zunächst als eine Theorie sehen muss. Und weitere Theorien haben wir nicht. Es könnte noch 3 oder 5 oder 7 oder noch mehr andere Theorien geben, aber wir haben sie nicht, wir kennen sie nicht. Sie sind noch nicht da, weil wir seit Jahrhunderten nur über die eine Theorie nachdenken und die anderen Theorien überhaupt gar nicht im Sinn haben, was alles noch denkbar wäre. Das ist ein großes Problem in unserem Denken, dass wir immer sagen müssten, es könnte so sein. Es könnte alles so sein, wie die Theorien behaupten. Es könnte aber auch alles ganz, ganz anders sein. Dafür haben wir aber keine handfeste Theorie. Also wir Gläubigen, wir haben da unsere Theorien. Die sind auch sehr, sehr klar und wir halten daran fest. Aber sie sind nicht im Sinn einer Wissenschaft eine Theorie, die sich neben der anderen Theorie so eindeutig ausgebildet hätte. Es kann also sein, dass die Erde vor 7 Milliarden Jahren entstanden ist, das Universum etwa 14 oder mehr Milliarden Jahre alt ist. Es könnte aber auch ganz anders sein. Im Buch Hiob wird dieses Problem sehr deutlich beschrieben. Das Grundproblem in unserem Denken und Erkennen, nämlich wenn Gott dem Hiob 4 lange Kapitel eine Frage nach der anderen stellt. Die will ich heute Abend nicht alle stellen, aber Sie können das mal nachlesen. Das ist spannend zu sehen. Die Kapitel 38 bis 41 im Buch Hiob. Eine Frage nach der anderen. Und Hiob kann immer nur sagen, weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Und spätestens in Kapitel 42 sagt Hiob, ich will nie mehr meinen Mund aufmachen. Er hat das schon vorher auch einmal gesagt in Kapitel 41. Aber in Kapitel 42 sagt er es noch einmal. Und wenn wir diese Fragen anschauen, Kapitel 38, 39, 40, 41, dann müssten wir sagen, wir sind noch keinen Schritt weiter als damals Hiob. Die Fragen sind immer noch dieselben und wir können darauf nichts antworten, als zu sagen, ich will nie mehr so meinen Mund voll nehmen und behaupten, ich wüsste etwas. Wir wissen ganz, ganz wenig und das, was wir wissen, ist eben nur Vermutung. Karl Popper, einer der Wissen der Philosophen, hat das in neuerer Zeit so deutlich gesagt. Alles Wissen ist nur Vermutung. Und damit beschreiben wir mit unserem vermeintlichen Wissen, um die Wahrheit, um Erkenntnisse, wo das eigentliche Problem liegt. Jetzt haben wir mit diesem Kapitel 22 im Sprüchebuch einen neuen Abschnitt von Vers 17 an und die Ausleger, soweit sie das nachvollziehen können, haben sehr eindeutig das betont, dass es hier nicht mehr um die Sprüche Salomos geht, auch nicht um Sprüche Davids oder irgendeiner anderen Größe im Alten Testament, sondern um eine eingeschobene allgemeine Spruch- und Weisheitssammlung aus anderen Quellen. Und sie sagen ausdrücklich auch aus nicht-biblischen Quellen. Hier kommen also plötzlich Sprüche hinein, von denen wir normalerweise sagen müssen, die haben hier gar nichts zu suchen. Wieso schreibt da jemand Sprüche hinein, die eine große Ähnlichkeit haben mit den Sprüchen eines Ammonimenes, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe, einem Ägypter, der ähnliche Sprüche formuliert hat. Wieso kommen hier Sprüche hinein, die eigentlich gar keinen biblischen Hintergrund haben, sondern tatsächlich nur eine allgemein menschliche Erkenntnis ist? Man hat das eine praktische Weisheitsliteratur mit internationalem und interkonfessionellem Charakter genannt. Und wir merken, dass wir da irgendwie auf sehr dünnem Eis stehen, dass da irgendwie so das Gefühl ist, wir bewegen uns auf einem Glatteis. Das heißt ja so viel wie, es gibt in der Bibel grundsätzlich auch eine gewisse Akzeptanz für Erkenntnis und Weisheit aus anderen Kulturen. aus anderen Ländern, vielleicht sogar aus anderen Religionen. Und da merken wir, wie alles in uns sich dagegen sträubt, so etwas überhaupt zu denken, so etwas anzuerkennen. Und da müssen wir lernen von Paulus, der ja auch Weisheit hatte und der etwas von Weisheit verstanden hat, dass Paulus nämlich sagt, selbstverständlich sind nicht alle Menschen doof, die nicht an Jesus glauben. Selbstverständlich sind nicht alle Menschen dumm, weil sie nicht an diesen Gott Israels glauben, sondern da gibt es tatsächlich immer noch einen Rest von Erkenntnis, von auch einer menschlichen Weisheit, die immer noch etwas sehen kann von der Wahrheit, die über dieser Welt zu sagen ist. Römer 1, Vers 19 sagt Paulus ja ganz deutlich, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Also auch unter den anderen, die nicht im Bereich der Gemeinde Jesu oder im Kulturkreis seines Volkes Israel aufgewachsen sind, sondern die irgendwo anders gelebt haben und noch leben. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. So ähnlich formuliert es auch in seiner Predigt auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Sie kennen ja diese Gesamtpredigt, wo es von Vers 22 an heißt, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Damit ist jetzt nicht gesagt, dass er irgendwelche anderen Götter akzeptiert, aber er sieht die Menschen in ihrem Treiben, in der Verehrung ihrer Götter, ihrer Religionen. Ich sehe das, sagt er. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Also diese ganz vorsichtige Maßnahme, sicherheitshalber wollen wir auch die Götter noch im Blick haben, die wir gar nicht kennen, was ja eigentlich eine geniale Idee ist, nämlich sich abzusichern, weil es ja noch etwas geben könnte, was wir übersehen haben. Auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Eine sehr, sehr sonderbare Formulierung. Paulus sagt damit, es stimmt, in jeder Religion steckt auch ein wenig Wahrheit. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde mit Gotthold Ephraim Lessing reden, dass wir aus den verschiedenen Religionen sozusagen eine Gesamtwahrheit uns zusammenstoffeln könnten und sagen, da ein bisschen und hier ein wenig und dann ergibt es ein neues Bild, sondern es gibt eine Wahrheit, die in allen Religionen gleich ist, nämlich die Wahrheit über die Wahrheit heißt ganz einfach, wir haben die Wahrheit verloren. Das ist Religion. Wir haben die Wahrheit verloren und wir wissen das und wir spüren das und wir erleben das. Wir haben also nicht mehr die Wahrheit, sondern wir haben die Abwesenheit von Wahrheit. Und das wissen wir und das erleben wir und das reibt in uns, das zerreißt uns manchmal, dass da etwas ist, was nicht mehr da ist. Verrückt, wie so etwas sein kann, aber genau das geschieht in den verschiedenen Religionen. Es ist eine verzweifelte Suche nach einer verlorenen Wahrheit. Alle Religionen suchen nach der Wahrheit. Alle Religionen fragen nach dem, was ewig ist. Alle Religionen glauben, etwas zu wissen und etwas verstanden zu haben. Alle Menschen glauben an irgendetwas. Selbst in unserem Land, selbst in unserer Zeit, selbst wer behauptet, an gar nichts zu glauben, tut das mit einem großen religiösen Eifer. Die Agnostiker, es gibt ja manchmal so Leute, die kommen und sagen, ich glaube an gar nichts, ich glaube auch nicht, dass man irgendwas erkennen kann, aber davon sind sie überzeugt. Daran halten Sie sich fest, das ist Ihr Glaube, dass es da gar nichts geben kann. Woher wissen Sie das, dass es da gar nichts geben kann? Selbst wer jede Form von Glauben ablehnt, lebt in dem Glauben, dass er die richtige Erkenntnis hat. Er weiß es aber nicht, er glaubt es nur, er hofft es vielleicht. Denn die Nicht-Existenz des Ewigen lässt sich nicht beweisen, genauso wenig wie seine Existenz, so gern wir das auch täten. Die Nicht-Existenz der unsichtbaren Welt lässt sich ebenso wenig beweisen wie ihre Existenz. Wir können in Anführungszeichen immer nur glauben oder suchen und fragen und sind doch darauf angewiesen, dass ein anderer uns die Wahrheit offenbart. Und wenn einer sagt, es gibt einen Gott und einen Schöpfer, dann kann er prinzipiell Recht haben. Er könnte prinzipiell auch Unrecht haben. Und der sagt, es gibt keinen Gott und keinen Schöpfer, der könnte theoretisch Recht haben. Er könnte aber genauso gut mit denselben Argumenten auch Unrecht haben. Das ist unsere Weisheit und mehr Weisheit haben wir nicht. Also wenn wir das verstanden haben, haben wir schon viel verstanden. Wenn wir uns an dieser Front nicht mehr verkämpfen müssen in der Frage, was kann man eigentlich als Wahrheit erkennen? Und das Problem, das sich daraus ergibt, lässt sich relativ leicht beschreiben. Und die meisten von uns haben das auch x-mal erlebt, nämlich wenn Sie sich vorstellen, Sie wären so arm wie eine Kirchenmaus, Sie hätten kein Haus, kein Auto, kein Geld, kein Konto, auch nichts in den Taschen. Sie könnten damit unglücklich sein oder auch glücklich sein. Es gibt auch Menschen, die sind arm und trotzdem glücklich. Das wäre die eine Variante. Sie können sich auch vorstellen, Sie hätten eine große Villa, ein Luxusauto oder gleich mehrere davon, ein riesiges Aktiendepot, volle Konten auf verschiedenen Banken, viel Geld in der Tasche und über Nacht geht Ihnen alles verloren. Alles mit einem Schlag futsch. Das ist ja nicht nur Theorie, sondern das haben ja Menschen wirklich erlebt. Das haben viele in den letzten Wochen erlebt. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber wie man alles verlieren kann, wofür man jahrzehntelang gearbeitet und gelebt hat, das haben Menschen wirklich erlebt. Und wie man noch viel mehr verlieren kann, das haben Menschen erlebt in den großen Weltwirtschaftskrisen des letzten Jahrhunderts, dass man plötzlich vor dem Nichts steht, wenn alles zerstört, alles verloren ist. Auch wie man Menschen verlieren kann. Wie man Geschwister, wie man Eltern, wie man Kinder verlieren kann, das sind lauter Dinge, die haben Menschen immer wieder erlebt im eigenen Leben und die können etwas davon sagen, was da passiert, wenn plötzlich etwas nicht mehr da ist, was gerade noch da war. Und wenn man dann fragt, wer ist denn nun glücklicher oder wer ist unglücklicher? Der noch nie etwas besessen hat und der jetzt immer noch nichts besitzt? Oder der alles besessen hat und nun vor dem Nichts steht. Der hier sagen könnte, naja, das war eine schöne Zeit, die ich erlebt habe, ich habe alles gehabt, jetzt habe ich nichts mehr. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn, also wieder Hiob. Nur die meisten kommen ja gar nicht dahin, so zu denken und so zu reden, sondern die werden immer sagen, was habe ich da alles verloren? Was für ein Reichtum ist da mal gewesen? Wie gut ging's uns mal? Und jetzt ist alles futsch, alles verloren, alles weg. Dann verstehen wir diesen Unterschied, dass nichts haben nicht dasselbe ist wie nichts haben. Verstehen Sie das? Warum das so an uns nagt, warum das so schwer ist, das auszuhalten, das merken Sie schon, wenn Sie mal ein Portemonnaie verloren haben, wenn es Ihnen gestohlen worden ist, Sie haben es gerade noch in der Hand gehabt. Vielleicht waren ein paar hundert Euro drin. Ich hab das vor Jahren mal erlebt. Wir waren in Holland unterwegs und ich hatte mein Auto irgendwo hingestellt, hatte mein Portemonnaie drin liegen lassen und wir sind irgendwo da zu Fuß durch die Stadt gegangen und am Ende wussten wir nicht mehr, wo dieses Auto steht. Es war einfach verschwunden. Stundenlang die Suche nach diesem Auto, es war noch da und auch das Portemonnaie war noch da, aber diese Vorstellung, es könnte verschwunden sein und das Portemonnaie könnte verschwunden sein, das war schon schwer auszuhalten. Und wir merken das, wenn etwas nicht mehr da ist, was vorher da war. Wir haben das am Wochenende einmal gehabt, wenn man so ein 3000-Teile-Puzzle hat, ja, und Sie haben da Stunden, Tage, wochenlang dran gesessen und gearbeitet und ein Teil fehlt Ihnen am Ende. Ja, da werden Sie wahnsinnig. Da wird die ganze Bude auf den Kopf gestellt und alle werden beschuldigt und angeklagt, dass sie es verschlammt haben. Und sie halten das nicht aus, dass ein mickriges, kleines Teil nicht mehr da ist, das eigentlich aber da sein müsste. Wie viel schwerer ist das auszuhalten, wenn da etwas fehlt, was nicht irgendwie ein beliebiges Teil unseres Lebens war? Wie schwer ist das auszuhalten, wenn ein lieber Mensch, der da war, nicht mehr da ist? Ob es der Ehepartner ist, ob es die Eltern sind oder ob es sogar die Kinder sind. Wie oft habe ich an Gräbern gestanden, wo alte Eltern, hochaltrig, schwer gebückt am Grab ihrer eigenen Kinder standen, die einfach ein paar Jahrzehnte zu früh verstorben sind. Oder sogar Kinder, die verstorben sind. Ein kinderloses Ehepaar würde sagen, naja, wir hatten keine Kinder. Das ist schon schwer genug, gar keine Frage. Aber ein Kind gehabt zu haben, das nicht mehr da ist, da merken Sie, was das für ein Unterschied ist, etwas vor sich zu sehen, vor seinen Augen und immer wieder sagen zu müssen, das ist nicht mehr da, da war etwas, da war ein Mensch und der ist nicht mehr da. Dann verstehen Sie dieses Ziehen, diese Sehnsucht, diesen Schmerz. Da war etwas in unserem Leben, da gab es einmal etwas und das ist nicht mehr da. Und wir verstehen vielleicht, dass ein Mensch, der nicht mehr da ist, viel präsenter sein kann als die, die da sind. Dass sich möglicherweise alles um den einen dreht, der nicht mehr da ist. Und die anderen werden gar nicht zur Kenntnis genommen. Der nicht mehr da ist, wird idealisiert. Der wird ganz hochgehoben. Da wird ihm ein Denkmal gesetzt mit Bildern und mit Erinnerungen und mit Worten, die man über ihn sagt. Vielleicht an seinem Geburtstag noch einmal das deutlich sagt. Und die, die da sind, die Lebenden, die haben das Gefühl, dass sie irgendeine vielleicht Nebenrolle spielen. Und wir merken, das, was nicht mehr da ist, das lässt uns nicht mehr los. Und das ist Religion. Da geht es nicht um irgendwelche belanglosen Nebensächlichkeiten unseres Lebens, sondern da geht es tatsächlich darum, dass uns die Mitte unseres Lebens schlicht und einfach abhanden gekommen ist. Das, was zu unserem Leben absolut dazugehört. Wo die Bibel sogar sagt, das ist unser Leben, das ist die Ewigkeit, das ist das Eigentliche des Lebens, die Mitte, das Zentrum, die Wahrheit. An dieser Mitte hängt eigentlich alles und diese Mitte ist verloren gegangen. Das, was da sein müsste, ist nicht mehr da und jeder weiß das irgendwie, dass da etwas fehlt. Nämlich die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, wozu leben wir? Gibt es ein Leben jenseits dieses Lebens? Gibt es etwas hinter all dem, was wir vor Augen sehen? Gibt es einen Schöpfer? Gibt es einen Gott? Gibt es irgendetwas, was da über uns wacht, über uns steht? Und wenn ja, was ist das für eine Gestalt? Ist das eine finstere, eine unheimliche, eine kalte, eine kaltherzige, unbeteiligte, desinteressierte Gestalt, die da irgendwo hinter allem steht? Oder haben wir es mit einem liebenden, barmherzigen, gnädigen, geduldigen, freundlichen, gütigen Gott zu tun? Woher sollten wir denn das wissen? Wer sagt uns das? Und wir verstehen, warum alle Welt sich gar nicht um etwas anderes drehen kann, als um diese Frage. In allen Religionen, in allen Kulturen, immer die Frage, mit wem oder mit was haben wir es zu tun? Und immer die Erkenntnis, es gelingt uns nicht, hinter die Kulissen zu schauen und Antworten auf unsere Fragen von uns aus zu finden. Wir erleben nur permanent immer dieses riesengroße Defizit. Wir wissen, dass da etwas war. Wir wissen oder ahnen, dass da etwas fehlt in unserem Leben. Wir spüren, da ist diese Lücke, da ist ein Defizit, da ist ein sehr schmerzhaftes Nichts. Aber wir können noch nicht einmal sagen, was genau uns denn da verloren gegangen ist und wo wir danach suchen sollten. Wir merken nur, es fehlt. Und darum glauben wir an irgendetwas. Wir suchen irgendwo. Wir schaffen uns etwas, woran wir glauben können. Wenn Sie den Propheten Jesaja lesen, vor allem Kapitel 44, da kriegen Sie einen Eindruck, wie Sie da in den Wald gehen und sich einen Baum fällen und aus diesem Baum da Ihre Figuren schnitzen und vor diesem Holz niederfallen und es anbeten und sagen, errette mich, mein Gott. Und wir eigentlich sagen müssen, wir sind noch nicht viel weiter in unserer heutigen Zeit. Immer noch diese Suche nach dem, was uns da fehlt. Und es ändert sich es dann, wenn der Vorhang über unserem Nichtwissen gelichtet wird. Wenn einer kommt, der uns diesen Vorhang aufziehen kann und wir zum ersten Mal einen Blick hineinwerfen können in das, was wir nicht sehen können. Und da landen wir natürlich bei 1. Korinther 2, bei dem, was Paulus von Vers 7 an uns so deutlich beschreibt, nämlich wir reden von der Weisheit. Es geht immer noch um Weisheit, um die Frage, wie finde ich die Antworten? Und Paulus sagt uns, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Und das gilt immer noch bis heute. Sie ist im Geheimnis verborgen, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern, da heißt eigentlich keiner von den Oberen, also auch von den ganz klugen Köpfen, nicht nur Könige und Präsidenten, sondern auch die Meinungen und das Denken und die Wissenschaften bestimmen, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und Paulus sagt nicht, am Pfingsten war es mit einem Schlag alles da, sondern er hat es uns offenbart durch seinen Geist und der Geist erforscht nun. Der Geist geht mit uns diesen langen, spannenden, erstaunlichen Weg, dass wir erkennen dürfen, dass wir sehen dürfen. Aber das kennen die meisten von Ihnen ja auch. Wie viele Jahre haben wir gebraucht, um ein wenig zu verstehen? Vielleicht sind Sie auch viel schneller gewesen als ich. Und ich bin ganz sicher, dass die meisten das noch wissen, wie sie gesucht haben und gefragt haben und gelesen haben, studiert haben, gehört haben, immer wieder, bis endlich solch ein Gedanke kam, jetzt habe ich was verstanden. Jetzt fängt der Groschen langsam an, pfennigweise zu fallen. Und dann fällt dieser Groschen immer schneller, immer schneller. Vielleicht ist es bei Ihnen ganz ähnlich. Aber dass Sie plötzlich anfangen zu merken, dass der Geist tatsächlich forscht. Die Tiefen der Gottheit und auch die Tiefen meines Herzens. Und dass sich da in mir etwas mit ihm verbindet. Und zu einer immer größeren Klarheit kommt, dass wir von einer Erkenntnis zur anderen kommen, immer deutlicher sehen, noch wie in einem Spiegel, aber dann immer klarer, immer deutlicher, je länger wir in tiefer Gottesfurcht vor ihm stehen und hinschauen, wo wir hinzuschauen haben. Der Gottlose kann das nicht sehen. Egal wie intelligent, wie klug er ist, der Gottlose kann das nicht sehen, was wir sehen. Und selbst wenn wir nicht übermäßig klug sind, werden wir sehen, weil der Geist in uns das offenbar macht. Und dann passiert das, was wir in der Bibel immer wieder sehen, dass Gott sich selbst offenbart und sich zeigt und wir anfangen, die Wahrheit zu sehen und zu verstehen. Und wir verstehen, warum das so zentral ist, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dass also alles Erkennen, alles Wissen, alles Verstehen, alle Wahrheit sich auf Jesus fokussiert. Nicht, dass wir in ihm sofort alles erkennen, aber dass alles aus der Schrift, Gesetz, Propheten, Psalmen, auf ihn hinzielen und wir in ihm nichts anderes sehen als die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten und der Psalmen und allem, was dazugehört, einschließlich dieser Sprüche Salomos. Alles zielt auf Jesus hin, alles muss von ihm her verstanden werden. Wir ahnen vielleicht, ich habe es in den letzten Tagen mehrfach auch formuliert, was es für einen Paulus bedeutet hat, wie er vor Damaskus zum ersten Mal Jesus gesehen hat und plötzlich verstanden hat, dass er all sein Wissen, alles, was er bis dahin gedacht und geglaubt hat, revidieren muss und von Jesus her sehen muss. Und dass alles, was er nicht von Jesus her sieht, falsch ist, unwahr ist. Und alles, was er vom Gesetz, von den Propheten, von den Psalmen durch Jesus hindurch sieht, plötzlich die reinste Wahrheit ist und Weisheit und Erkenntnis und Klugheit und tatsächlich auch Wissen. Warum immer wieder die Rede davon ist, dass wir die Wunder an seinem Gesetz sehen dürfen. Zeige mir die Wunder an deinem Gesetz. Also nicht lehre mich deine Gebote. Das sagen die Psalmen auch. Aber da geht es nicht um Gebote im Sinne von 10 Geboten oder irgendwelchen Reinheitsgeboten, sondern lehre mich deine Weisungen, deine Ordnungen, deine Weisheiten, deine Wahrheiten. Lehre mich, mehr zu sehen, als meine Augen in den Buchstaben lesen können. So lehre mich, das durch Jesus hindurch zu sehen und zur Weisheit zu kommen, diese Offenbarung zu erfahren, Erkenntnis der Wahrheit zu haben. Auch im Gesetz, auch in den Propheten, auch in den Psalmen. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen, denn es geht immer um Worte des ewigen Lebens. Und das scheint auch an Petrus verstanden zu haben, bei dieser schwierigen Stelle, in dieser schwierigen Situation, als Jesus zu den Jüngern sagte, wollt ihr auch weggehen? Da waren gerade noch 5.000 da, mindestens 5.000, die ihm zugejubelt haben, die beeindruckt und begeistert waren. Und plötzlich waren sie alle weg. Und es blieben zurück diese 12. Und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann dieses Bekenntnis von Petrus, das nach wie vor eines der genialsten und größten Bekenntnisse im Neuen Testament ist. Wohin sollen wir denn gehen? Tolle Antwort. Es gibt doch nichts anderes. Wenn man einmal das gesehen hat, einmal ihn wirklich gesehen hat, wohin sollten wir denn jetzt noch gehen? Denn du bist der Heilige Gottes und du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist die Zusammenfassung von allem. Wer dich sieht, der sieht den Vater, du bist der Heilige Gottes. Und in dir ist alle Wahrheit, alle Weisheit, alle Erkenntnis. Ich hatte gesagt, wenn uns etwas verloren gegangen ist, wenn uns ein Teilchen fehlt zu unserem Glück, ein Teilchen von dem, was wir einmal gehabt haben, und wenn es auch noch so klein ist, dann finden wir keine Ruhe. Nicht nur, wo es um Puzzleteilchen geht, sondern wir haben das ja auch im Neuen Testament beschrieben, nämlich in Lukas 15, wo Jesus von dieser Frau spricht, die ihren Groschen verloren hat. Also das ist ja ganz bewusst auch so gesagt. Sie hat nicht alles verloren, was sie besaß. Sie hat nicht ihren Reichtum verloren, sondern sie hat einen Groschen verloren. Und sie weiß, dass sie ihn noch gerade gehabt hat. Der ist jetzt weg. Und genau das ist es. Nicht, dass sie alles verloren hätte, sondern sie hat einen Groschen verloren. Und dieser Groschen treibt sie und bringt sie dazu, alle ihre Nachbarn zusammenzuholen und zu suchen, bis sie diesen Groschen gefunden hat. Und dann gibt es ein großes Fest. Warum denn? Weil der Friede wiederhergestellt ist. Das klingt ein bisschen einfach. Weil die Ganzheit wieder da ist. Weil wieder alles da ist, wo es hingehört. weil nichts mehr verloren ist. Dasselbe haben wir dann ja im Folgenden noch an zwei anderen Stellen, nämlich dass in diesem Gleichnis von den 100 Schafen auch das eine verloren ist, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, du hast doch 99, sei doch zufrieden, gib doch Ruhe. Und Jesus genau das sagen will, ich finde keine Ruhe, solange eines fehlt. Ich will jetzt nicht sagen, das macht ihn wahnsinnig, das macht ihn irre, aber das nimmt ihm jede Ruhe. Also nicht nur uns geht es so, dass wir nach dem ständig suchen müssen, was uns verloren gegangen ist, was einmal da war, die Kleinigkeiten, aber noch viel mehr die Mitte in unserem Leben. Und wir können es nicht lassen, nach dieser Mitte zu suchen. Und er kann es nicht lassen, nach dem Verlorenen zu suchen, bis er es endlich gefunden hat. So wie der Vater es nicht lassen kann, mit ausgestreckten Händen auf den verlorenen Sohn zu warten, bis er endlich kommt. Fast würde ich sagen, er kann nicht mal sterben im Frieden, bis endlich der Sohn wieder da ist. Und genau das ist hier gemeint in Lukas 15. Der Vater und auch Jesus kann nicht aufhören, nach dem Verlorenen zu suchen, bis es endlich wieder da ist. Vielleicht verstehen wir ein wenig, dass wir in diesen Sprüchen, wo so viel von Chaos die Rede ist, wo uns das ganze typisch Menschliche vor Augen geführt wird, wo so viel, wir könnten sagen, so viel Dreck auch zu sehen ist, so viel Warnungen ausgesprochen werden vor all dem, dem ganz Furchtbaren, was im Leben geschehen kann, aber auch dem Durchtriebenen, dem Unehrlichen, dem Falschen, dem Verborgenen, all das sehen wir in diesen Sprüchen zusammen, dass da eine Sehnsucht entstehen muss nach dem Ganzen, nach dem Heil, nach dem, was gut ist, nach dem, was ewig ist. Dass da eine Sehnsucht entstehen kann. Und diese Sehnsucht wird einmal entstehen, nicht nur bei uns, sondern diese Sehnsucht entsteht auch bei denen, die bis heute nicht glauben. Und irgendwie doch glauben, nämlich die vielen aus den Religionen, die auf der Suche sind nach ihrer Mitte und immer noch nicht wissen, was sie suchen müssen und immer noch nicht wissen, wo sie eigentlich genau suchen sollen. Und da, wo wir ihnen sagen, hier müsst ihr suchen, da machen sie immer noch einen großen Bogen darum. Und dann verstehen wir vielleicht, warum es in dem Propheten Amos in Kapitel 8 dann heißt, von Vers 11 an, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst, die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen, so wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr dein Gott lebt, Beersheba. Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können. Lesen Sie mal Amos 8, Verse 11 bis 14. Sie müssen gar nicht lange darüber nachdenken, wer hier gemeint sein könnte. Da kommen Sie schon drauf. Und sie werden suchen und sie werden laufen und sie werden einen Hunger haben nach dem Wort des lebendigen Gottes. Das ist diese tiefe Sehnsucht, die ansatzweise in jedem Menschen steckt und die zum Ende hin immer mächtiger wird, immer mächtiger. Und deswegen sind wir gefragt, auch wir in unserer Zeit sind gefragt, dass wir uns nicht zu schnell zurücklehnen und sagen, ach, die vielen in unserer Zeit, die wollen gar nichts davon wissen, von diesem Glauben an Jesus. Es gibt so viele, die eine Sehnsucht haben nach Wahrheit, die so gerne verstehen wollen. Sie wollen keine Kirchenfrömmigkeit. Sie wollen nicht irgendwelche Plattitüden hören, sie wollen Wahrheit. Und sie sollen die Wahrheit hören. Und sie sollen Jesus begegnen, dem alle Weisheit, alle Erkenntnis ist. Und wir dürfen ihnen den Weg zeigen, zu Jesus und durch Jesus zum Vater. Aber dafür brauchen wir Erkenntnis. Dafür müssen wir selber das gelernt haben, was Wahrheit in Jesus bedeutet. Und dazu brauchen wir solche Sprüche, solche Worte, solche Weisheiten, solche Hinweise. Wir können ihnen nicht aus dem Weg gehen, sondern wir müssen den Weg finden, wie kriege ich Weisheit? Wie kann ich das lernen und das verstehen, was meinen Augen verborgen ist? Wie kriege ich ein erleuchtetes Herz? Und die Sprüche sagen, auf diese Weise. Gottesfurcht, Ehrfurcht, dranbleiben, lesen, hören, verstehen. Es geht hier ums Leben, nicht nur um meins, sondern auch um das Leben der anderen. Und hier liegt ein unendlich großer Reichtum, auch in solchen spröden Sprüchen, auch in diesen spröden Worten. Unendlich viel Reichtum, weil uns der lebendige Gott hier in seiner Weisheit begegnet. Das sollten wir nicht gering achten. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und bei ihm können wir es sagen, ich freue mich über dein Wort wie einer, der riesengroße Beute macht. Und wenn wir die Wahrheit gefunden haben, dann haben wir Ruhe. Dann haben wir Frieden. Dann ist die Mitte wieder da. Dann können wir gespannt wie ein Flitzebogen und zugleich sehr entspannt unseren Weg weitergehen. Wenn wir in seinem Licht stehen, dann sehen wir das Licht. Dann sehen wir ihn. Dann sehen wir alles, was wir zu sehen haben. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du hineingetreten bist in unser Leben, dass du all unser Suchen beendet hast, dass wir es ablegen konnten, dass wir dich gesehen haben, dass wir zunehmend dich immer mehr auch verstanden haben durch dein Wort, das du uns gibst, dass wir immer mehr erkennen dürfen von dieser gewaltigen Größe deiner Offenbarung. Dass wir dich sehen können im Gesetz, in den Propheten, in den Psalmen, in jedem Wort deines Wortes. Und dass wir mehr und mehr verstehen, dass es das Leben ist, das wir in diesem Wort haben, das von dir zeugt. Und dass es einen größeren Reichtum in diesem Leben nicht geben kann, als allein dich. Wir wollen uns mit nichts anderem zufrieden geben, nichts anderes in die Mitte rücken lassen, sondern immer wieder darauf achten, dass du die Mitte unseres Lebens bist und sie auch bleibst, an jedem Tag neu. Danke, dass wir dich haben, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir dich und dein Wort sehen dürfen und dass sich alles danach ausrichten darf. Wir geben dir die Ehre. Und wir möchten deinen Namen groß machen. Gelobt seist du. Amen.